Ein Jude und ein junger katholischer Priester unterhalten sich über Karrieremöglichkeiten. Nun, sagt der Priester ganz bescheiden, mit der entsprechenden Begabung kann ich es vielleicht sogar bis zum Bischof bringen. Na und weiter nicht, fragt der Jude. Naja, wenn der Herr es wollen sollte, vielleicht sogar zum Kardinal. Und weiter nicht, fragt der Jude. Naja, also man will sich ja nicht selbst erhöhen, aber vielleicht sogar eines Tages zum Papst. Und weiter nicht, fragt der Jude. Und dann platzt dem Priester der Kragen und er sagt, naja, also der Herrgott selber kann ich wohl kaum werden. Naja, der Jude ganz gelassen, einer von uns hat das mal geschafft. Menschen streben nach oben. Wir denken über Karriere nach und über das, was wir aus unserem Leben machen könnten. Gott dagegen, er erniedrigte sich selbst, er wurde einer von uns. Zu Weihnachten wurde ja nicht ein Mensch zu Gott, so wie dieser Jude das ausgedrückt hat, sondern umgekehrt, Gott wurde Mensch. Und wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie hoch Niedrigkeit bei Gott im Kurs steht. Und möchte dazu aus dem Philipperbrief Kapitel 2 einiges vorlesen. Zunächst mal so den ersten Teil aus diesem Kapitel. Philipper Kapitel 2. Nicht wahr, sagt Paulus hier, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet euch mit der gleichen Liebe. Und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle Vorrechte und er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. In der Gemeinde zu Philippi ist das Klima nicht nur prima. Weil es da Menschen gab, menschelte es auch. Und weil es da auch Frauen gab, gab es auch Zickenalarm. Zwei namentlich genannte Damen dürfte dieser Brief recht peinlich gewesen sein. Diese Schreiben damals wurden ja vor der ganzen Gemeinde verlesen. Erstens gab es viele Analphabeten, zweitens keinen Kopierer. Also wurden diese Briefe vor der Gemeinde vorgelesen. Und dann schreibt Paulus im 4. Kapitel, ich ermahne die Evodia und ich ermahne die Syntyche. Namentlich werden die also von vorne erwähnt, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Es geht hier um Einmütigkeit. Auch im Kapitel zuvor geht es Paulus um Einmütigkeit. Allerdings ging es da um das Zusammenstehen Gegnern gegenüber. Es ging ihm da darum, dass wir sogenannten Widersachern gegenüber zusammenstehen und zusammenhalten. Jetzt sagt Paulus aber, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Dass der Feind Möglichkeiten bekommt, in euch Unfrieden zu schaffen. Manchmal kämpfen wir mit dem Feind gegeneinander, statt dass wir miteinander gegen den Feind vorgehen. Gestern Abend hat Papst Franziskus seinem Entsetzen Ausdruck gegeben in seiner Weihnachtsmette, dass Kinder Gewehre in der Hand haben, statt Geschenke in Händen zu halten. Es gibt eine Menge Krieg in unserer Welt. Wir haben Angst vor Terror. Und wenn dann auch noch Unfriede in den Gemeinden herrscht, dann sieht es wirklich schwierig aus. Friendly Fire nennt man den irrtümlichen Beschuss eigener oder befreundeter Streitkräfte bei einer militärischen Auseinandersetzung. Wenn sowas wenn so etwas aus Versehen passiert, dass also die eigenen Leute auf eigene Soldaten schießen, ist das schlimm genug. Aber wenn Soldaten das bewusst machen, dann kann das zum Niedergang einer ganzen Nation führen. Macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Ich freue mich über eine Tasse Kaffee, aber vollkommen ist es erst mit einem Schuss Milch. Und ich freue mich über den Satt, den wir hier bei euch in den Räumen regelmäßig durchführen dürfen. Du sagtest vorhin, das ist ein Heimspiel für mich. Es würde mich ja manchmal interessieren, wer hat hier die meisten Predigten schon gehalten? Ich glaube, ich würde nicht so schlecht abschneiden. Ich bin nicht so oft bei euch in der Gemeinde zu Gast, aber ich habe oft hier oben gestanden. Und wir freuen uns über das, was Gott unter den jungen Leuten im Land-Dill-Kreis tut, die regelmäßig hier zusammenkommen. Ich freue mich über das, was hier geschieht. Und immer wieder euch herzlichen Dank, dass ihr da so gastfrei seid. Aber vollkommen ist meine Freude erst, wenn wir alle zusammenstehen, wenn wir als Mitarbeiter vom SAT zusammenstehen, wenn wir als SAT und FEG zusammenstehen, auch wenn wir mit dem ganzen großen Kreis vieler junger Leute aus den unterschiedlichen Denominationen zusammenstehen als Christen. Das ist viel zu wenig, wenn Leute hier reinkommen, sich hinsetzen, zuhören, aufstehen und dann wieder gehen. Nun heißt Zusammenhalt nicht unbedingt, dass wir in allen Themen einer Meinung sein müssen. Das wäre völlig unrealistisch. Es ist auch nicht unbedingt von Gott so gewollt. Es geht hier um eine einheitliche Gesinnung. Wenn alle so gesinnt sind wie Jesus, der hier so ganz klein angefangen hat, mit Verbundplatten, so ein kleiner Stall, elektrische Beleuchtung, wenn wir diese Gesinnung haben, diese Niedrigkeit auf uns zu nehmen und uns klein anzufangen, uns selbst klein zu machen, dann gibt es kein Friendly Fire, sondern da gibt es eine Freudenfeier. Dann können wir echte Weihnachtsfreude empfinden und dann halten wir zusammen in den Familien, in den Gemeinden und darüber hinaus, wir können etwas von diesem Frieden und dieser Freude auch an die Welt weitergeben. Und dann hört man dem Bruder zu, dem es schlecht geht, der anruft und dann ist es ganz egal, ob gerade ein Champions League-Spiel läuft. Da geht man ihn besuchen, auch wenn es regnet und dann gibt man Geld für ihn aus, auch wenn man sich das eigentlich nicht leisten kann. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Es gefällt uns gut, im Rampenlicht zu stehen. Es gefällt uns sehr viel besser, als im Regen stehen gelassen zu werden. Ansätze von Überheblichkeit, Ansätze von Geltungsdrang, so einen gewissen Stolz, den tragen wir alle hier und da zutage. Wir sind schon stolz auf das, was wir sind oder was wir geleistet haben. Es sage keiner, dass er nicht gerne den sanften Wind von Beifall in seinem Haar spürt oder ein süßes Kompliment in seinem Ohr nicht willkommen wäre. Wenn der Gottschalk nachts einen Kühlschrank aufmacht und das Licht angeht, dann verbeugt er sich und sagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Und irgendwie werden wir doch gerne gesehen und von anderen gelobt. Das Wort für Überheblichkeit, Krenodoxis heißt das im Griechischen, das heißt wörtlich übersetzt eitle Prahlerei. Aber wahre Größe ist nicht, dass wir beklatscht werden und dass andere Menschen vor uns knien, so wie vor einem Kardinal, sondern dass ich mich hinknie, um anderen zu dienen, etwa ihnen die Füße zu waschen. Das ist wahre Größe, die Jesus vorgemacht hat. Und das würde ein VIP, eine Very Important Person, würde das nicht tun. Diese wichtigen Leute, solche, die sich selber sehr wichtig einschätzen. Rips nehmen sich selbst zu wichtig und den anderen gar nicht richtig wahr. Gemeinschaft kommt mit Überheblichen nicht zustande. Nun war Demut noch nie trendy. Auch nicht zu Paulus Zeiten. Das war keine wirkliche Tugend. Schon in der Antike hat man Demut mit Sklaverei in Verbindung gebracht. Und Sklaven hatten unterwürfig zu sein. Die konnten gekauft und verkauft werden. Die konnten auch geschlagen werden. Alles kein Problem. Denen wurden keine Bürgerrechte zuerkannt. Die demütige Frömmigkeit des Alten Testamentes war griechischen und auch römischen Bürgern völlig fremd. Erst mit der Christianisierung, damit dass Jesus kam, sich erniedrigte, wurde Bescheidenheit überhaupt zu einer Tugend. In Europa und darüber hinaus. Die selbstlose Hingabe des Gottessohnes wird für Gottes Kinder zu einem Vorbild. Wer sich einmal vor Jesus zu seinem Versagen bekannt hat, wer seine Sünden bekannt hat, bei uns beim Gottesdienst gestern Abend in Manderbach, ist betont worden, dass Josef gesagt wurde, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wer seine Sünden mal begriffen hat, dass er Teil des Problems des Unfriedens in dieser Welt ist, wer seine Sünden bereut, dem fällt Demut nicht schwer. Demut, diese schöne Tugend, ziert das Alter und die Jugend. Paulus meint mit Demut natürlich nicht maskierte Bequemlichkeit. Man kann auch verantwortungsscheu Aufgaben ausweichen, indem man sagt, das ist zu groß für mich. Klingt nach Demut, ist es aber nicht immer. Macht es. Wenn Gott euch Aufgaben gibt, es geht hier um Dienst. Jesus ist Diener geworden, nahm die Stellung eines Dieners ein, nehmt Verantwortung wahr und bekämpft dabei die inneren und niederen Motive wie Eigennutz, Prahlerei und Faulheit. Demütige Leute, die sich selber nicht zu schade sind, auch hinterher die Drecksarbeit zu machen, das wird manchmal bei uns ein bisschen vernachlässigt, Frank. Ich weiß schon, wir hatten unsere Weihnachtsfeier und wir haben ein bisschen Dreck hinterlassen. Wir entschuldigen uns nochmal in aller Form. Aber Leute, die das machen, und wir haben jede Woche Leute, die hier sauber machen und die Stühle wieder stellen und versuchen zumindest, alles einigermaßen ordentlich zu hinterlassen. Solche Leute, die das machen, denen würde ich jederzeit auch auf der Bühne Raum einräumen. Das sind Leute, die haben diese Gesinnung Jesu. Und selbst denen sage ich, wirf deine Schürze nicht weg, wenn du ein neues Gewand bekommen hast, wenn du in der Moderation mitarbeitest oder so. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene, so sagt Paulus in Vers 4. Römer 12 sagt er sogar, übertrefft euch gegenseitig darin, dem anderen Achtung zu erweisen. Übertrefft euch gegenseitig darin. Christus können wir nicht übertreffen, uns gegenseitig schon. Das ist gar nicht so schwer, den anderen im Gutes tun zu übertreffen. Überlegt euch, wie ihr das machen könnt. Um das Wohl des anderen bedacht zu sein, kann ich natürlich nur, wenn ich über den Zustand des anderen Bescheid weiß. Und ich weiß etwas über ihn, wenn ich es wissen will. Und in dem Zusammenhang sehe ich zwei Probleme. Erstens, mit der Informationsflut, die uns heute umgibt, kann man schnell informationsüberdrüssig werden. Nicht abreißende Daten können unser Gedächtnis regelrecht lahmlegen. In mancher Hinsicht wissen wir so viel, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir mit dem vielen Wissen machen sollen. Es ist unglaublich, was alles an Informationen, an Schreckensnachrichten und anderen Nachrichten auf uns einströmt. Welche Stimme unter Billiarden Megabytes meint mich? Informationen muss man heutzutage filtern. Ganz klar, und vielleicht sollten wir mal den einen oder anderen Newsletter abbestellen oder auf die eine oder andere Sendung verzichten. Das ist ein Problem. Und zweitens, Wissen über Menschen bringt eben auch Verantwortung mit sich und Verantwortung wollen wir nicht. Wir haben schon genug Verantwortung im Betrieb oder im Beruf. Und Verantwortung ist immer schwer zu tragen. Und deswegen sagen wir, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mark Twain hat gesagt, Alles, was man im Leben braucht, sind Ignoranz und Zuversicht. Dann ist einem Erfolg sicher. Ich schätze Mark Twain, aber ich schätze, hier geht er ein bisschen zu weit, Ignoranz und Zuversicht. Ignoranz, das erinnert mich ein bisschen an Buddhismus. Gautama Buddha, wohl behütet und wohlhabend aufgewachsen, erfuhr als junger Mann erstmals etwas über das Böse und das Leid in der Welt. Da musste er dann einen ethischen Konflikt lösen. Sollte er in das Karma dieser armen Leute eingreifen? Das durfte man nicht aus seiner Weltanschauung, der hinduistischen Weltanschauung, woraus der Buddhismus hervorgegangen ist. Sollte man in das Karma eingreifen, seinem Karma schaden, dem eigenen Karma schaden? Oder sollte man eben gute Taten vollbringen, die dieses Karma stören würden? Und dann folgerte er daraus, dass man desinteressiert werden müsse, dass man das einfach ausblendet, dass hier ein Problem vorliegt, dass man seine Besorgnis um andere ablegen muss und erkennen muss, dass es erstens gar keinen wirklichen Unterschied zwischen Gut und Böse gibt. Es gibt nicht schlecht und nicht schwarz und nicht weiß und so. Und zweitens, dass alle Dinge so sind, wie sie sein müssen. Und deswegen machen Buddhisten einen so tiefen, entspannten Eindruck. Die ignorieren. Nun, ich habe zweierlei dagegen. Erstens ist Ignoranz lieblos. Und zweitens kann uns sehr wohl das, was wir nicht wissen, heiß machen. Und das, was wir wissen, Schaden zufügen. Vielen Menschen hat es schon das Leben gekostet, weil sie die Wahrheit nicht wissen wollten. Der Slogan der 1987er AIDS-Kampagne lautete: Stirb nicht aus Ignoranz. Ignoranz ist Verdrängung. Und Verdrängung ist den Tatsachen gegenüber nicht gerade höflich. Man kann Tatsachen nicht einfach übergehen und so tun, als wenn es das nicht geben wird. Das ist wirklich lebensgefährlich. Stirb nicht aus Ignoranz. Nehemia im Alten Testament war Mundschenk des Perserkönigs Artaxerxes. Er wurde im 5. Jahrhundert vor Christus als Statthalter nach Jerusalem gesandt, mit den notwendigen Vollmachten, um dort die Stadtmauer wieder aufzurichten. Wie kam er dazu? Nehemia fragte voller Fürsorge, wie es um Jerusalem bestellt sei, wie es um die Bewohner, die Juden, sein Volk bestellt sei. Wenn uns wirklich jemand am Herzen liegt, dann wollen wir wissen, wie es ihm geht, wie schmerzhaft die Antwort auch sein mag. Das waren keine guten Nachrichten, die ihn da von Jerusalem erwartet hat, und das hat er auch so erwartet. Aber er hat trotzdem nachgefragt. Tatsachen hören nicht auf zu existieren, wenn wir sie verdrängen. Augen und Ohren vor der Wahrheit zu verschließen, kann der erste Schritt in eine tragische Katastrophe für uns und auch für andere in der Welt sein. Liegt uns wie Nehemia viel daran, die Wahrheit um jeden Preis zu erfahren, auch wenn sie unangenehm, auch wenn sie schmerzlich ist? Nehemia weinte und er trauerte wochenlang, er fastete und betete. Und dann steckt hinter unserem Interesse echte Besorgnis oder bloße Neugierde. Das ist auch ein Unterschied. Nimm Anteil an den Menschen, von denen du bei euch im Treppenhaus hörst, von denen du in den Gebetsbriefen der Missionare liest. Wenn du die Neuigkeiten in der christlichen Presse wahrnimmst, dann bete für die Anliegen, die dir da genannt werden, auch in eurem eigenen Gemeindebrief. Gehöre zu der Sorte von Menschen, die nachfragen, weil sie mitfühlen. Seht ihr, Weihnachten ist nicht nur ein Fest der Besinnlichkeit, sondern auch ein Fest, das unsere Gesinnung hinterfragt. Das ist meine Überzeugung, dass wir von diesem wunderbaren Ereignis in der Krippe ein wenig weiterschauen müssen. Und Paulus gräbt hier ein bisschen tiefer und nimmt die Erniedrigung Gottes zum Anlass, unsere Gesinnung zu hinterfragen. Besinnlichkeit alleine, das klingt gemütlich, aber das fordert nicht wirklich heraus. Und Paulus macht in seinem Weihnachtshymnus deutlich, dass mit der Menschwerdung Gottes es Auswirkungen geben kann auf unseren eigenen Charakter als Christen. Lass uns noch mal diesen Hymnus lesen. Also Philipper 2 von Vers 6 an. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle Vorrechte. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als alle anderen Namen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle Knie vor ihm beugen oder alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Überall hört man das Gerede, alle Religionen sind im Grunde gleich. Das ist ganz großer Quatsch. Buddha saß auf dem Berg und ignorierte. Jesus ließ sich in die Welt inkarnieren. Das ist ein Unterschied zu ignorieren oder sich zu investieren und zu opfern. Buddha hat das Leid ausgeblendet, Jesus hat sich reingekniet. Gravierender kann der Unterschied zwischen Buddhismus und wahrem Christentum ja gar nicht sein. Von der Erniedrigung Jesu berichtet uns Lukas Kapitel 2. Und über die Hauptperson Jesus steht nicht sehr viel in der sogenannten Weihnachtsgeschichte drin. Eigentlich nur zwei Dinge. Erstens, dass er in Windeln gewickelt war und zweitens, dass er in einer Krippe lag. Und das steht zweimal da. Ihr werdet ihn finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Die Weihnachtsgeschichte erzählt uns, dass Gott auf die Erde herabsteigt. Die Windeln und die Krippe sind sozusagen zwei Stufen dieses Abstiegs. Erstens, er war in Windeln gewickelt. Darf ich fragen, wer von euch war, als er klein war, als er auf die Welt gekommen ist, wer war in Windeln gewickelt? Oh, da gehen viele Hände hoch. Einige, die sich nicht so genau erinnern können. Aber das trifft doch auf uns alle zu. Wir alle hatten es nötig, dass man uns Windeln umbindet. Bei Mathilda, die ist jetzt anderthalb, ist es immer noch so. Wir arbeiten dran, aber es sieht noch nicht so gut aus. Und da sehen wir, dass Jesus uns gleich geworden ist. Er ist ein Mensch geworden, so wie wir. Er ist in Windeln gewickelt worden. Das ist die Stufe neben uns. Und dann war Jesus aber auch in einer Krippe geboren worden. Darf ich nochmal eine Frage stellen? Wer von euch hat in so einem unhygienischen Stall, in einem Futtertrog, seine ersten Lebensstunden verbracht? Da meldet sich keiner. Vielleicht sind von den ganz Alten noch welche so in der schlechten Zeit, im Krieg, aber selbst da wüsstet ihr nichts Ähnliches oder Vergleichbares aus eurer Familiengeschichte. Und seht ihr, das ist die Stufe unter uns. Da merken wir, Jesus ist ein Mensch geworden, aber er hat sich wirklich erniedrigt. Wir hatten alle einen Raum in irgendeiner Herberge, als wir geboren wurden. Der Sohn Gottes erniedrigte sich unter uns. Und das ist das, was Paulus sagt. Er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Das ist die erste Stufe. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das ist die zweite Stufe. Das können wir nicht nachvollziehen, nicht nachmachen. Da war nur einer, der sein Leben geben konnte als Lösegeld für viele, der sein Leben geopfert hat, damit wir gerettet werden können. Er, der sündlose Sohn Gottes, der in diese Welt kam. Mit der Krippe wird das Kreuz schon angedeutet. Das ist die zweite Stufe. Aber dann plötzlich der Wechsel, erst die Selbstverleugnung. Er wollte sich selbst keinen Namen machen, aber was tat Gott? Als Jesus sich selbst erniedrigte, hat Gott ihn hoch erhoben. Vers 9. Als er selbst keinen Namen für sich suchte, hat Gott ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und als er seine Knie gebeugt hat, indem er anderen gedient hat, hat Gott ihn bestimmt, dass jedes Knie sich vor ihm beugen muss. Ich möchte zum Schluss kommen. Die Menschen lassen sich in zwei allgemeine Gruppen einteilen. In Stars und in Diener. Zu den Stars gehören Fußballgrößen, Schauspieler, Musiker, berühmte Autoren und so. Persönlichkeiten, denen wir nicht leibhaftig begegnen, aber in den Medien begegnen wir ihnen ständig. Menschen, die in den Zeitungen Schlagzeilen machen und im Fernsehen auftreten. Und wir hofieren diese Leute, wir begutachten alle Einzelheiten ihres Lebens, die Art, wie sie sich kleiden, was sie essen, wo sie in Urlaub gehen und so. Das können wir alles nachlesen und viele lesen das mit größtem Interesse. Wenn man aber mal so hinter die Kulissen schaut, dann erkennt man, dass diese Idole zu den unglücklichsten Menschen gehören auf der Welt. Die meisten von ihnen sind geschieden. Fast alle sind hoffnungslos von ihrem Therapeuten abhängig. Die Ironie darin ist, dass gerade diese übermenschlich erscheinenden Helden von Selbstzweifeln gequält werden, die durch nichts zu vertreiben sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Diener. Menschen, die ihre gut bezahlten Jobs aufgegeben haben, um in die hintersten Winkel der Erde zu ziehen, um anderen zu dienen. Eine bei uns aus dem Saat, die hat sich gerade dazu entschieden. Die hat einen Beruf aufgegeben, verdient jetzt bei einer Missionsgesellschaft nur noch einen Bruchteil von dem, was sie vorher verdient hat. Weiß nicht so genau, wie sie die nächsten Jahre über die Runden kommen soll. Aber im Glauben ist sie diesen Schritt gegangen. Da gibt es Entwicklungshelfer, die in Somalia, im Sudan, in Äthiopien, in Bangladesch oder an anderen Orten menschlichen Elends arbeiten. Oder Sprachwissenschaftler, die überall im Dschungel Südamerikas die Bibel in unbekannte Sprachen übersetzen. Lies ihre Berichte und du wirst sie achten. Und sie werden dich inspirieren. Und wahrscheinlich wirst du anfangen, sie zu beneiden. Wenn ich diese beiden Gruppen von Menschen nebeneinander stelle, da schneiden die Diener eindeutig besser ab. Die arbeiten zwar täglich viele Stunden für wenig Lohn, die kriegen keinen Applaus und sie vergeuden ihre Talente unter den Armen und Ungebildeten. Aber irgendwo in diesem Prozess sind sie einer paulinischen Freude begegnet, die nicht von dieser Welt ist. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Amen.